Ich begrüße Sie im Namen der Veranstalterinnen, welche da sind: Verdi Hannover, Bildungswerk Verdi, Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen, Arbeit und Leben Hannover, das Friedensbüro Hannover und die Palästina-Initiative, die sozusagen die beiden letztgenannten Gruppen sich bereit erklärt haben, das zu unterstützen, was die Veranstaltung, die wir in der Reihe machen, Fluchtursachen erkennen und Verantwortliche benennen. Und da haben wir gedacht, das Thema Syrien ist ein Paradebeispiel, was zum Thema Fluchtursachen anbelangt. Darum passt das wunderbar in die Reihe mit rein. Und da sich sowohl die Palästina-Initiative als auch das Friedensbüro natürlich in der Frage, das Wasser vorher nicht spielen im Augenblick. Haben wir gedacht, es ist wunderbar, dass Sie das mit unterstützen wollen, weil Sie in dem Themenbereich natürlich arbeiten und aktiv sind. Wir haben Karin Leutefeld eingeladen, zum Thema Syrien und Krieg in Syrien zu sprechen, als Journalistin und Nahostkorrespondentin seit vielen Jahren unterwegs und maßgeblich auch vor Ort in Syrien und in anderen arabischen Ländern. Dachten wir, es ist eine herausragende Persönlichkeit in der Frage, was die Expertise anbelangt. Wir wissen, dass das Themengebiet Syrien auch in der Bundesrepublik von sehr vielen verschiedenen Seiten angeguckt wird und dass es sehr verschiedene, viele Vorwürfe an verschiedene Richtungen gibt. Und Karin ist wie jede andere Person da auch nicht streitlos oder wie sagt man noch ein anderes Wort?
Unbestritten.
Aber wir haben gedacht, sie hat eine hervorragende Expertise in diesem Bereich. Darum tun wir uns mögliche, auch vielleicht nervige Diskussionen auch an so einem Abend. Da begrüße ich euch ganz herzlich dazu und ich bedanke mich dass du gekommen bist hierher. Und
schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung hierher in die Verdi-Höfe. In Hannover war ich ja schon in den letzten Jahren doch einige Male. Im Übrigen bin ich hier auch zur Schule gegangen. Lang ist es her. Und Hannover hat sich doch sehr verändert, wie ich heute beim Spaziergang hierher feststellen konnte. Ich werde Ihnen jetzt ein bisschen was abverlangen am Anfang. Ich werde so vielleicht 50 bis 60 Minuten sprechen, noch einmal, vielleicht wird es für einige Leute nicht ganz neu sein, aber ich halte es für erforderlich, um die Interessen, die aktuellen Interessen regional und international in dieser Region zu verstehen, doch nochmal den Blick zurückzuwerfen auf die letzten 100 Jahre oder überhaupt auf diese Region. Also es wird einen geschichtlichen Rückblick geben mit Übergang in die aktuelle Zeit. Dann möchte ich Ihnen gerne Bilder aus Aleppo zeigen. Ich war jetzt im März und April in Syrien und habe von April jetzt aus Aleppo Bilder mitgebracht, um Ihnen auch nochmal die Lebensrealität und Situation vor Ort ein bisschen zu schildern. Und ich habe als drittes einige Bilder auch über ein Thema, das ich immer wieder versuche, in den letzten Jahren auch darüber zu berichten. Es gibt nämlich eine Entwicklung in Syrien, die man hier so gut wie nicht wahrnimmt. Das heißt, es gibt von Anfang an Versöhnungskomitees. Und die haben besonders im vergangenen Jahr bis jetzt sehr viel Erfolge gehabt. Und darüber möchte ich auch gerne berichten. Vielleicht kurz vorab zur aktuellen Situation. Es gibt ja die Gespräche in Genf, es gibt die Gespräche in Astana. Es wird versucht, eine militärische Deeskalation im Westen des Landes zu vollziehen. Das ist vor allen Dingen dieses Gebiet zwischen Aleppo, Damaskus und Sweida im Süden, wo man tatsächlich auch feststellen kann, dass es einen ganz enormen Rückgang von militärischen Auseinandersetzungen gibt. Viele Inlandsvertriebene konnten in ihre Orte zurückkehren, auch wenn die Wohnungen zerstört sind. Ich zeige Ihnen nachher Bilder von Aleppo. Aber die militärische Auseinandersetzung ist nicht zu Ende. Es geht jetzt vor allen Dingen im Nordosten des Landes um Raqqa. Das werden Sie auch aus den Nachrichten kennen. Und es geht um die Grenzkontrolle zwischen Syrien und dem Irak. Also da spielt sich im Moment eine Auseinandersetzung ab, die von unseren Medien so gut wie nicht berichtet wird. Denn es gibt hier unten im Dreiländereck Jordanien, Irak, Syrien eine Auseinandersetzung mit der US-geführten Anti-IS-Allianz, die dort eine Basis aufgebaut hat bei Al-Tanf. Und eben hatte mich jemand darauf aufmerksam gemacht, es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner dort jetzt so Raketenwerfer aufgebaut haben in Syrien auf dieser Basis. Das entspricht natürlich, das ist eine völkerrechtswidrige Maßnahme, das ist ein syrisches Territorium. Und ebenso haben die Amerikaner hier im Nordosten des Landes, wo ja im Wesentlichen kurdische Volksverteidigungskräfte sind, und sie haben dort mit den syrischen demokratischen Kräften eine Art Autonomie-Region eingerichtet, die nennt sich Rojava. Dort haben die Amerikaner in den letzten anderthalb Jahren 6 Militärbasen mittlerweile aufgebaut. Und man weiß ja, wenn die Amerikaner mal eine Militärbasis aufgebaut haben, gehen sie so schnell nicht wieder weg. Diese Basen, die letzte, die jüngste, die ist hier westlich von Raqqa aufgebaut worden, und mit der Begründung, dass man die Kräfte unterstützen will, also die kurdischen Kräfte und SDF, die jetzt diesen Sturm auf Raqqa machen, um den sogenannten Islamischen Staat zu vertreiben. Also wir sehen hier im Osten des Landes ganz klar den Versuch, Syrien, also der Regierung, die Möglichkeit zu nehmen, die syrischen territorialen Grenzen selber zu kontrollieren und zu schützen. Und man wird abwarten müssen, was das bedeutet, dass die Amerikaner jetzt, also die US-Armee von Jordanien her, diese Raketenwerfer dort stationiert hat. Das sind schwere es ist ein schwerer Gefechtsstand. Und auch unter dem Aspekt, dass die Bundeswehr ja zukünftig vermutlich auch in Jordanien stationiert sein soll, denke ich, muss man über diesen ganzen Bundeswehreinsatz, vor allem der deutschen Bundeswehr da in dem Anti-IS, in der Anti-IS-Koalition auch nochmal neu diskutieren. Vielleicht werden wir dann nachher auch die Möglichkeit zu haben. Das wollte ich nur vorab mal kurz, also so eine Lagesituation, Lagebeschreibung. Wenn wir über diese Region sprechen, ich möchte Sie nochmal daran erinnern, es ist die Region des fruchtbaren Halbmondes, also das Land zwischen den zwei Strömen, Euphrat und Tigris, sehr fruchtbar, alte Zivilisationen, wo Europa und die europäische Zivilisation auch die eigenen Wurzeln hat. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir über diese Region sprechen. Wir sehen an diesem Bild auch, also ganz deutlich, diese Form des Halbmondes. Es ist ein Gebiet, das erfolgreich war, weil es Wasser gab und auch, weil es eine strategische Lage hat. Sie sehen diese geostrategische Lage. Wir haben im Westen das Mittelmeer, wir haben im Osten Asien, im Norden die heutige Türkei, dann die arabische Halbinsel. Große Handelswege gingen durch diese Region, die Seidenstraße, die historische Seidenstraße, kam von China durch dieses Gebiet hin zum Mittelmeer, und wir hatten vom Süden her die Gewürzstraße, also die Gewürze aus Südarabien waren ja besonders im frühen Mittelalter und im Mittelalter auch hier in Europa also sehr kostbar. Und wurden über Syrien und über diese Region des Halbmondes eben nach Europa transportiert. Schon in frühen Zeiten war es so, dass der Weg von Süden und von Osten Richtung Europa ging und umgekehrt dann auch Europa über diese Region nach Asien oder nach Arabien hin Handel getrieben hat. Natürlich nicht nur Handel, Kulturen sind da transportiert worden, wenn man diese Wege benutzt, dann werden auch Ideen transportiert, religiöse Ideen oder philosophische Ideen, also es war eigentlich ein Gebiet, wo sehr viel sich miteinander verknüpft hat, und deswegen spricht man auch von einer Kultur des fruchtbaren Halbmondes, die eine ganz besondere Kultur darstellt, wo eben sehr viele Religionen, sehr viele ethnische und Volksgruppen miteinander verknüpft sind. Einer meiner Gesprächspartner hat mal gesagt, es ist eigentlich wie ein Teppich. Wir sind miteinander verwebt, wie ein Teppich, und das macht auch eine gewisse Stärke dieser Gesellschaft aus. Besonders in Syrien muss ich sagen, noch, obwohl es schon 6 Jahre Krieg dort gibt, aber wir sehen am Irak beispielsweise, wo der Krieg, also wo schon viele Kriege in den letzten Jahrzehnten gewesen sind, dass natürlich die Gesellschaften dann auch unter der Last des Krieges und unter den Folgen der Kriege zusammenbricht. Natürlich sind auch hier Herrscher durch diese Region gegangen, sowohl von Ost nach West als auch von West nach Ost. Also diese Region hat immer auch viele Kriege gesehen. Eine der längsten Besatzungen, die es dort gegeben hat in der Region, war das Osmanische Reich vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Osmanische Reich, sunnitisch-muslimisch regiert, hat im Grunde den Gesellschaften in der Region relativ viel Freiheit gelassen. Sie wollten lediglich steuern, und immer wenn ein Krieg geführt wurde, dann wurden die Männer rekrutiert. Aber ansonsten gab es eine relativ große Autonomie der einzelnen Gebiete, und was besonders interessant ist, auch für die heutige Zeit, es gab keine Grenzen. Also der Handel wurde zwischen Bagdad, Mosul, Aleppo, nach Konstantinopel war genauso normal wie der Handel zwischen Jerusalem und Aleppo oder Kairo. Und das ist etwas, was natürlich auch diesen Menschen dort viel Sicherheit gegeben hat und gleichzeitig aber auch große Toleranz eben gegenüber den anderen. Nach dem Ersten Weltkrieg, Sie erinnern sich vielleicht, dass die Siegermächte waren Frankreich und Großbritannien. Das Osmanische Reich, verbündet mit dem Deutschen Reich, war zerstört, weil sie hatten den Krieg verloren. Frankreich und Großbritannien, die beiden großen Kolonialmächte aus Europa, haben diese Region des fruchtbaren Halbmondes untereinander aufgeteilt. Wir sehen hier die Karte, die das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen dokumentiert oder illustriert. Der britische Diplomat Mark Sykes und der französische Diplomat Georges Picot trafen sich schon 1916. Der Krieg ging ja erst 1918 zu Ende, aber sie waren sich sehr sicher, dass sie den Krieg gewinnen. Deswegen haben sie dann das Gebiet schon mal untereinander aufgeteilt. Es gab Geheimverhandlungen und sie haben einfach gesagt, wir ziehen eine Linie durch den Sand von der Hafenstadt Accra am Mittelmeer, eine palästinensische Hafenstadt damals, bis hin zu der Stadt Kirkuk, kurz vor der Grenze zum Persischen Reich. Das hier ist diese Linie. Alles, was im Norden ist, ist französisches Interessensgebiet. Was im Süden ist, ist britisches Interessensgebiet. Wir sprechen hier auch über den massiven Eingriff und Beginn europäischer Intervention in diesem Gebiet. Frankreich und Großbritannien, die damals starken Mächte Europas. Diese Aufteilung folgte eine weitere Verteilung des Landes durch die Briten an die zionistische Nationalbewegung. Sie haben vielleicht schon mal gehört, wir haben im Augenblick den 100. Jahrestag, also im November ist es erst, der Balfour-Erklärung. Die Balfour-Erklärung, die der britische Außenminister Arthur Balfour gegenüber dem Vertreter der zionistischen Nationalbewegung in London abgegeben hat, war, dass man ihnen im Namen der Regierung seiner Majestät eine Sympathieerklärung abgegeben hat, also für die jüdisch-zionistischen Bestrebungen, in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Das war im Jahre 1917, und damit hatten die Briten etwas gemacht. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Sie haben das Land, das ihnen gar nicht gehörte, an eine Bewegung gegeben, die nicht dort entstanden war, sondern die aus Europa kam. Ja, die zionistische Nationalbewegung ist aufgrund der Verfolgungssituation, der politischen Repression und ihrer Schwierigkeiten in Europa entstanden und hat sich dann eben halt Palästina als eine jüdische Heimstatt ausgeguckt. Aber dort lebten ja Menschen. Die Araber, die Palästinenser, es gab arabische Juden, die dort lebten, nicht nur in Palästina, sondern überhaupt in dem ganzen Gebiet des fruchtbaren Halbmondes. Aber die Briten haben eben im Zuge dieses Krieges diese Zusage gemacht, am 2. November 1917, die Balfour-Erklärung. Also das Sykes-Picot-Abkommen auf der einen Seite und die Balfour-Erklärung auf der anderen Seite haben Land verteilt. Damit haben die Briten und die Franzosen Land verteilt, was ihnen überhaupt nicht gehörte. Diejenigen, die damals Anspruch eigentlich erhoben auf das Gebiet des fruchtbaren Halbmondes, das war die arabische Nationalbewegung, die unter der Führung von Prinz Faisal, den wir hier sehen bei der Pariser Friedenskonferenz, ja an der Seite der Briten gekämpft hat. Also die Briten haben die arabische Nationalbewegung unterstützt, bewaffnet, finanziert, und sie haben sogar einen ihrer Geheimagenten, hier diesen bekannten Lawrence von Arabien, den wir hier sehen, mit seinem schönen Kopfschmuck, abgestellt, dass er eben an der Seite der arabischen Nationalbewegung gegen die Osmanen kämpfen soll. Aber das Anliegen der arabischen Nationalbewegung, nämlich in diesem Gebiet des fruchtbaren Halbmondes einen eigenen Staat aufzubauen, wie immer der dann in Zukunft aussehen sollte, wurde nicht berücksichtigt bei der Pariser Friedenskonferenz, die dann von 1919, 1920 stattgefunden hat und wo das Gebiet des ehemaligen Osmanischen Reiches verteilt wurde. Es gab damals eine Initiative der US-Amerikaner, die unter dem Präsidenten Woodrow Wilson noch eine etwas andere Politik gemacht haben als unter den folgenden Präsidenten. Er hat gesagt, wir müssen eigentlich bei der Pariser Friedenskonferenz die Menschen zu Wort kommen lassen, die unter den Osmanen gelitten haben und die eigene Ansprüche auf die Region haben, also die arabische Bevölkerung, überhaupt die Bevölkerung, die in dem fruchtbaren Halbmond lebt oder auch im Osmanischen Reich. Er hat eine Kommission zusammengestellt, die King Crane Commission, und die sind dorthin gefahren im Jahre 1919, 3 Monate lang, haben sie mit der Bevölkerung gesprochen und haben ihre Ergebnisse auf der Pariser Friedenskonferenz vorgestellt. Und diese Ergebnisse sind in dieser Karte einigermaßen zusammengefasst. Also die Bevölkerung wollte erstens kein französisches Mandat. Sie wollte keine Heimstatt für die jüdische zionistische Nationalbewegung in Palästina. Und sie wollten eben das Gebiet des fruchtbaren Halbmondes bis zum 36. Breitengrad, das entspricht ungefähr der heutigen Grenze zwischen Syrien und der Türkei, selber regieren, entweder als Königreich oder als Republik oder wie auch immer. Das sollte die Bevölkerung dann entscheiden. Und diese Karte gibt das so ein bisschen wieder. Man sieht also sehr deutlich, Syrien und Mesopotamien, also Syrien, Palästina und Mesopotamien, sollten sozusagen in diesem Gebiet des fruchtbaren Halbmondes erhalten bleiben als eigenständige arabische Staaten, die durchaus in der ersten Zeit der Entwicklung ein Mandat, eine Mandatsmacht akzeptiert hätten, aber auf keinen Fall die Franzosen hier, also entweder die Amerikaner oder die Briten. Die Kurden sollten einen eigenen Staat bekommen, das sehen wir hier, und die Armenier auch, denn die Armenier, Sie erinnern sich, waren ja besonderer Verfolgung ausgesetzt durch die Türken im Osmanischen Reich, und deswegen sollten sie auch eine eigene Heimstatt, einen eigenen Staat bekommen. Die Türkei wäre als neuer Staat hier entstanden. Aber diese Pläne wurden bei der Pariser Friedenskonferenz nicht verhandelt, vor allen Dingen deswegen, weil die Franzosen und die Briten komplett dagegen waren. So einfach war das. Die Kommission war eigentlich auch, wenn man die Presse der damaligen Zeit verfolgt und liest, die Presse hat total gegen diese Kommission gehetzt, kann man schon sagen, die Franzosen und die Briten. Das war ganz interessant. Also es gibt eine Dokumentation dieser King Crane Commission mit allen ihren Berichten und allen ihren Gesprächen, die sie gehabt haben, welche Delegationen sie getroffen haben. Und da gibt es einen Anhang der Medienberichterstattung über die Arbeit dieser Kommission. Also sehr interessant. Syrien bzw. der fruchtbare Halbmond wurde also aufgeteilt. Und ich benutze hier Karten auch der, vom Atlas der Globalisierung von Le Monde Diplomatique. Wir sehen hier das Gebiet, ne, Sykes-Picot-Abkommen ungefähr, aber auf der Pariser Friedenskonferenz kam es dazu, dass statt dieser einen Linie im Sand weitere Linien gezogen wurden. Also dieses Gebiet Syrien, Palästina und Mesopotamien wurde viergeteilt. Es entstand ein Staat Irak, ein Staat Syrien, ein neuer Staat Transjordanien und hier das Gebiet um Jerusalem, Tel Aviv gab es ja damals noch nicht, wurde unter internationale Kontrolle gestellt, als Basis sozusagen für die Heimstatt der zionistischen Bewegung. Der Libanon sollte auch, es war vorgesehen, auch, dass er eben als neuer Staat entstehen soll. Das heißt, dieses Gebiet, das vorher keine Grenzen kannte, hatte auf einmal, war viergeteilt. Und hinzu kam, dass diese Teilung nicht der Wille der dort lebenden Menschen war, sondern der Wille der europäischen Kolonialstaaten Großbritannien und England. Und, das muss man auch dazu sagen, der Völkerbund hat das abgesegnet. Da muss man sich auch fragen, welche Rolle spielen denn diese, also der Völkerbund als Vorläufer der Vereinten Nationen, war sozusagen dabei, daran beteiligt, dass dieses Gebiet aufgeteilt wurde nach den Interessen europäischer Kolonialstaaten. Eine andere Bewegung, die es damals auch gab, eine nationale Bewegung, ja, ich habe ja die arabische Nationalbewegung erwähnt, ich habe die zionistische Nationalbewegung erwähnt, waren die Kurden. Die kurdische Nationalbewegung, die damals in ihren Anfängen war, muss man sagen, forderte natürlich auch einen eigenen Staat. Wir haben das eben auf der Karte gesehen, der King Crane Commission. Da war ja auch vorgesehen, dass es einen Kurdistan geben soll. Und bei der Pariser Friedenskonferenz hat man den Kurden verschiedene Vorschläge gemacht. Einmal einen kurdischen Staat hier innerhalb dieser orangenen Linie. Ich mache das mal ein bisschen größer. Da haben aber dann hat die Türkei also komplett sich gegen gestellt und die Briten und die Franzosen waren, haben es auch nicht unterstützt. Dann wurde der Vorschlag gemacht, es kann ja ein Kurdistan geben hier im Südosten der Türkei, also dieses Gebiet innerhalb der roten Linie. Auch das kam nicht zustande. Und als viele Jahre später, 1946, die Vereinten Nationen gegründet wurden, da hat man den Kurden nochmal gesagt, ja, ihr, euch steht ein eigener Staat zu, und zwar innerhalb dieser grünen Linie. Aber wir wissen, bis heute ist es nicht dazu gekommen. Es gibt keinen kurdischen Staat. Heute vor allen Dingen deswegen nicht, weil die vier Regionalmächte, die es dort gibt, Syrien, Irak, Iran und die Türkei, kein Interesse daran haben, sozusagen zwischen sich noch einen neuen kurdischen Staat zu bekommen. Aber natürlich ist es so, dass die Kurden, das hier ist ihr Siedlungsgebiet, hier in dieses grüne Gebiet, in den jeweiligen Ländern eine große Bedeutung haben. Ja. Ich will nicht zu ausführlich darauf eingehen, aber sie haben ja vor allen Dingen in der Türkei mit der HDP einen großen Erfolg auch gehabt mit Abgeordneten im Parlament, was jetzt im vergangenen Jahr von Herrn Erdogan also wirklich drastisch zunichte gemacht worden ist. Die aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei sind katastrophal. Aber wie gesagt, einen eigenen Staat haben sie nicht bekommen. Sie haben einen, es gab mal eine kurze Zeit, 11 Monate, einen Staat Mahabad hier im Iran. Der war aber nicht vom Bestand. Und es gibt die kurdischen Autonomiegebiete im Norden des Iraks, die Provinzen Duruk, Erbil und Süleymaniyah. Und Sie haben vielleicht in den Nachrichten gehört, die Kurden wollen ja jetzt per Referendum die Unabhängigkeit erklären. Da haben sich schon die Ersten zu Wort gemeldet und haben gesagt, da sind wir aber dagegen. Also das muss man sehen, wie es ausgeht. Also die Franzosen haben das Mandat für Syrien übernommen und was sie gemacht haben, war nicht, dem neuen Staat Syrien zu helfen, eine Verfassung zu erarbeiten, ein Parlament zusammenzustellen, Wahlen auszurichten, eine Regierung aufzubauen, sondern sie haben Syrien neu aufgeteilt. Also noch mehr Grenzen in kleinen Staaten, Aleppo, Alawiten, die Libanon für die Drusen und den Staat von Damaskus. Und das Interessante hier, Franzosen, eine europäische Großmacht zu der damaligen Zeit, hat diese Kultur des fruchtbaren Halbmondes eigentlich genutzt, um die Gesellschaft auseinanderzubrechen. Also die vielen Religionsgruppen, die verschiedenen ethnischen Gruppen, die es dort gibt, versuchte man sozusagen voneinander zu trennen, indem man ihnen angeboten hat, ihr könnt jetzt einen eigenen Staat haben. Die Alawiten zum Beispiel, eine Strömung des schiitischen Islam. Man hat auch mit den Kurden sich hier oben im Nordosten, in dem Staat Aleppo, vereinbart, dass sie mehr Rechte bekommen sollen. Die Drusen wollte man sozusagen dazu ermuntern, einen eigenen Staat zu machen. Vor allen Dingen um die arabische Nationalbewegung, die in Syrien sehr stark war und ihre Basis in Aleppo und in Damaskus hatte, um zu verhindern, dass die mehr Macht bekommen. Klassisches Prinzip, teile und herrsche. Die Syrer haben dagegen Widerstand geleistet. Es gab eine Fülle von Aufständen. Dennoch sind die Franzosen lange Zeit dort geblieben, bis 1946, erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Unter Druck der Amerikaner und der Briten haben sie dann sehr widerwillig Syrien verlassen und das Land wurde unabhängig. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel der Blick wiederum auf diese Region, denn in der Zwischenzeit war ein ganz wichtiger Rohstoff dort gefunden worden, das Öl. Das spielte während des Sykes-Picot-Abkommens noch gar keine Rolle. Wir sehen hier ein Bild des damaligen US-amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Er trifft sich mit dem Führer der arabischen Welt, so wie er damals sich sah und bezeichnete wurde vom Westen, König Ibn Saud von Saudi-Arabien. Und sie trafen sich auf einem US-Kriegsschiff in Ägypten und haben Folgendes vereinbart. Die Amerikaner werden ungehinderten Zugriff auf die Rohstoffe Saudi-Arabiens haben, vor allen Dingen das Öl und das Gas, und umgekehrt werden die Amerikaner den Saudis immerwährende militärische Unterstützung geben. Dieses Öl hat natürlich eine große Bedeutung bis heute. Dieser Rohstoff, der also dort in der Region 65% der weltweiten Reserven befinden sich im Mittleren Osten, davon in Saudi-Arabien ein Viertel, Saudi-Arabien, der Irak und Katar neuerdings ja auch. Also es war damals, war Katar, hat man in Katar noch nach Perlen getaucht, aber sie haben dann eben halt auch Gas bei sich vor der Küste gefunden und Katar ist heute das reichste Land der Welt aufgrund dieser Gasvorkommen. Diese Rohstoffe waren immer für Europa gedacht, denn Iran hat selber Rohstoffe und hat genug für sich selber und Russland auch. Diese Rohstoffe gingen immer in Richtung Westen. Die Amerikaner haben in den 40er Jahren, also nach der Begegnung von Roosevelt und dem König Ibn Saud, eine amerikanisch-saudische Ölgesellschaft gegründet, die Aramco, die eben halt das Recht hatte, das Öl zu fördern und zu verkaufen. Und sie bauten diese Pipeline, die transarabische Pipeline, Ende der, also 1947, 48 wurde die gebaut. Und die ging von den Golfstaaten durch Saudi-Arabien, durch damals noch Transjordanien, Palästina zum Hafen Haifa, um dann das Öl nach Europa zu liefern. Die Gründung des Staates Israels, die von den arabischen Ländern abgelehnt wurde, führte dazu, dass diese Pipeline nicht, also dass der Hafen Haifa dann unter israelische Besatzung kam oder von Israel eingenommen wurde. Und die Pipeline wurde dann über die syrischen Golanhöhen nach in den Libanon verlegt. Und 1967 haben die Israelis aber die syrischen Golanhöhen besetzt. Und da war sozusagen das Ende dieser Pipeline erreicht. Sie ging dann nur noch bis Jordanien und hat im Grunde nie ihr Ziel richtig erfüllt, was es sollte, nämlich Öl zu liefern nach Europa. Schnell und billig. Diese Idee kam wieder auf im Jahre 2005, als nämlich die Kataris gesagt haben, ja, wir haben ja so viel, also wir würden diese Pipeline gerne restaurieren, renovieren, verlängern, erweitern, sollte eine zweite Pipeline dann hingelegt werden. Und durch Syrien hindurch in die Türkei sollte diese Pipeline gehen, um nicht nur das Öl aus den Golfstaaten, sondern auch das Gas nach Europa zu liefern. Immer nach Europa. Wenn wir uns fragen, welche Interessen haben die europäischen Länder eigentlich an der Region, hier ist die Antwort. Die Pipeline-Systeme dort in der Region sieht aus wie so eine Autobahnkarte hier bei uns in Europa. Das sind alles Pipelines. Und dieses Gebiet des fruchtbaren Halbmondes, also wir haben hier den Irak und wir haben hier Syrien. Die großen Ölfelder im Irak sind Basra und Kirkuk. Und da gibt es große Pipelines, die aus diesen beiden, von diesen beiden Ölfeldern Richtung Westen laufen. Es gibt eine Pipeline, die geht dann nach Jordanien, hier über Saba. Und es gibt eine Pipeline, die geht durch Syrien ans Mittelmeer zur Hafenstadt Banyas. Und diese Pipeline, die läuft entlang der Straße zwischen Homs und Palmyra. Wenn man nach Palmyra fährt, dann fährt man praktisch an dieser Pipeline entlang. Eine ganz strategisch wichtige Verbindung für das Öl, die eben halt jetzt in diesem Krieg sowohl im Irak als auch in Syrien besetzt worden ist oder Kampfzone wurde, eben dieser Gruppierungen, die sich also als irakischer Staat, islamischer Staat im Irak und dann später islamischer Staat im Irak und in der Levante auch in Syrien ausgebreitet hat. Das ist, es geht also bei diesem Krieg auch wiederum um die Rohstoffe. Und wir sehen hier vor der Küste der Levante sind vor etwas mehr als 10 Jahren große Naturgasvorkommen gefunden worden im östlichen Mittelmeer, vor der Küste des Syriens, Libanons, Israels und Palästinas. Und da sind praktisch schon die nächsten Konflikte auch vorprogrammiert. Also Israel hat bereits begonnen, die Förderanlagen zu bauen mit Unterstützung von US-amerikanischen Firmen, nicht Ölfirmen, sondern Förderfirmen. Und sie planen, 2 Pipelines unter dem Mittelmeer hindurch nach Griechenland zu bauen, um das Gas nach Europa zu liefern. Und das Europaparlament hat kürzlich in einer Entscheidung auch die Absicht bekundet und bekräftigt, dass sie in Zukunft das Gas nicht mehr aus Russland kaufen wollen, sondern aus Israel. Es wird noch einige Jahre dauern, bis die Förderung wirklich komplett läuft. Aber Sie sehen, wie sich eben halt um diese Versorgung mit den sehr wichtigen Rohstoffen herum die Konflikte der Region gruppieren. Und darin sehen wir auch die Interessen der Europäischen Union in dieser Region. Es geht eben um die Sicherung der Rohstoffe, es geht um die Sicherung der Transportwege. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass die Region des fruchtbaren Halbmondes, das Euphrat-Tigris-Becken, die wasserreichste Region dieses Gebiets sind, also der Euphrat, entlang des Euphrats, entlang des Tigris, hier unten in den Sümpfen in Südirak und vor allen Dingen aber hier oben in dem Grenzgebiet zwischen Türkei und Syrien, gibt es also den fruchtbarsten Boden, das meiste Wasser. Und wir wissen, Syrien ist ein Agrarland, ist also auf das Wasser angewiesen und es ging bis zum Krieg ausgezeichnet, obwohl es viele Dürren gegeben hat und obwohl es Konflikte mit der Türkei um die Wasserversorgung gegeben hat. war es doch so, dass Syrien so gut produziert hat, dass sie landwirtschaftliche Produkte exportiert haben. Sie hatten genug für sich selber und sie konnten exportieren. Also niemand musste Hunger leiden und sie konnten von ihren landwirtschaftlichen Produkten leben. Baumwolle wurde angebaut hier entlang des Euphrats. Es ist ein sehr reiches Gebiet, besonders hier in der Jazira nennt man dieses Gebiet zwischen der türkischen Grenze, der irakischen Grenze und dem Euphrat, da wo heute die Kurden sind. Da liegen nicht nur große Ölfelder, die zwei größten Ölfelder Syriens liegen hier oben in der Provinz Hasaki, sondern eben es gibt dort Wasser und es gibt dort fruchtbaren Boden. Die Türkei, vielleicht wissen Sie es, haben ein riesiges Staudammprojekt hier an der Grenze gebaut, das Südost-Anatolien-Staudammprojekt, womit das Wasser kontrolliert werden kann, die Durchflussmenge des Wassers des Euphrats kann kontrolliert werden. Und Wasser ist auch in diesem Krieg immer wieder als Waffe eingesetzt worden. Früher schon, von der Türkei gegen Syrien, Wasser wird auch als Waffe benutzt, eigentlich in dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Und auch während des Krieges, ich gehe da nachher nochmal drauf ein, wird dieses Wasser zur Waffe. Also der Rohstoff, das blaue Gold, wie man auch vom Wasser über das Wasser sagt, ist eben auch ein wichtiger Rohstoff in dieser Auseinandersetzung. Nach der Unabhängigkeit, ich werde jetzt nicht auf die politische Entwicklung in Syrien eingehen, es war eine sehr turbulente Zeit mit viel Gewaltanwendung. Der Kernkonflikt während der syrischen Staatenbildung war eigentlich innerhalb des Landes, wie die Regierung in Zukunft aussehen soll. Soll es eine säkulare Regierung sein oder soll es eine Regierung des politischen Islam sein? Die großen Parteien, die sich in den 50er Jahren an der Verfassungsdiskussion beteiligt haben und auch ins Parlament gewählt wurden, waren einerseits die Baath-Partei, die arabisch-sozialistische Baath-Partei, also eine Partei des arabischen Nationalismus, die es auch in Ägypten, die es auch im Irak gab. Es war die Partei, die syrische soziale nationalistische Partei, die in den 1930er Jahren gegründet worden war und die für den Erhalt Syriens als Teil des fruchtbaren Weltbundes eintrat. War in Libanon gegründet worden von Anton Sadeh. Der war Ende der 40er Jahre ermordet worden, also hingerichtet worden. Und die dritte große Partei war die Muslimbruderschaft. Eine Partei des politischen Islam, ursprünglich gegründet 1928 in Ägypten, hat sich ausgedehnt auf alle arabisch-islamischen Länder. Und heute sehen wir diese Partei, das Gedankengut, auch in der Partei AKP in der Türkei. Es ist zwar keine arabische Partei, aber es ist eine Partei, die sozusagen Bruder- oder Schwesterpartei der Muslimbruderschaft ist. Und hier drin sehen wir auch einen wesentlichen Grund für dieses Engagement der Türkei an der Seite islamischer Gruppierungen in Syrien, und auch an der Nähe zum Islamischen Staat. Ja, Sie wissen, dass die Türkei also den Islamischen Staat gewähren lässt, Zuflucht gewährt, auch in der Türkei, dass es Krankenhäuser gibt, wo deren Kämpfer versorgt werden und dass sie das vom Islamischen Staat geplünderte Öl aus Syrien auch in der Türkei gekauft und weiterverkauft haben. Also dieser Gedanke des politischen Islam spielt in diesem Krieg wieder eine ganz zentrale Rolle. Aber dieser Konflikt ist, wie gesagt, nicht neu. Seit den 50er Jahren gab es diesen Konflikt. Und es gab eine heftige Auseinandersetzung Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die damit endete, dass die syrische Armee, die Muslimbruderschaft, ein Aufstand der Muslimbruderschaft, blutig niedergeschlagen hat in Hama, 1982, mit vielen Toten, mit vielen Gefangenen. Und die Partei wurde bei Todesstrafe verboten. Und das ist eigentlich eine Wunde, die nie verheilt ist in der syrischen Gesellschaft, die jetzt mit den Demonstrationen 2011 wieder aufgebrochen ist und diese Gruppierung der Muslimbruderschaft ist eine der führenden Gruppierungen unter diesen bewaffneten Islamisten, die in Syrien unterwegs sind. Wir sehen hier aber auch nochmal diese strategische Lage Syriens. Ich möchte hier nochmal aufmerksam machen auf das Siedlungsgebiet der Türkei, der Kurden, dieses schraffierte Gebiet, wo nochmal sehr deutlich wird, an was für einer strategisch wichtigen Position sie doch sitzen. Also sowohl im Nordirak als auch hier im Nordosten Syriens sitzen sie auf großen Erdölfeldern. Das macht sie natürlich auch in gewisser Weise, also es fördert den Wunsch, auch einen unabhängigen Staat zu haben, denn wenn man Öl hat, dann kann man das verkaufen und hat Einnahmen. Was wir noch auf dieser Karte sehen, sind diese kleinen blauen Kreise mit den weißen Sternen. Das sind US-amerikanische und NATO-Militärbasen. Und daran sehen wir auch das große Interesse der NATO, der USA an dieser Region. Wir haben auf Zypern zwei britische Militärbasen. Dieser Stern hier, dieser Kreis ist Incirlik, also diese NATO-Basis in der Türkei bei Adana. Wir haben hier Amman. Jordanien ist nicht Mitglied der NATO, aber es gibt eine NATO-Partnerschaft mit eine Mittelmeer-Partnerschaft mit verschiedenen NATO, mit verschiedenen arabischen Ländern. Jordanien gehört dazu. Und das ist ja dieser Stützpunkt, wo die Bundeswehr jetzt wahrscheinlich hingebracht werden soll. Ja. Wir haben im Irak jede Menge Militärbasen. Und eine sehr wichtige Basis ist hier unten in Katar, südlich von Doha. Das ist die Militärbasis, also es ist praktisch eine vorverlegte Basis des US-Zentralkommandos. Und von hier wird der Einsatz der sogenannten Anti-IS-Allianz gesteuert. Die haben dort, also von dort wurde übrigens auch der Einmarsch der Amerikaner 2003 in den Irak gesteuert. Und jetzt eben halt diese Anti-IS-Allianz hat dort ihre Zentrale. Da sitzen auch mindestens 8 deutsche Bundeswehroffiziere, deren Aufgabe es ja ist, Ziele zu erkennen, auszuwerten und an die Kampfjets weiterzugeben, die dann zum Abschuss freigegeben werden. Also diese Basis ist von zentraler Bedeutung für diese Anti-IS-Allianz und der Konflikt, den wir aktuell haben, zwischen Katar und Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, trifft natürlich die Anti-IS-Koalition ins Herz sozusagen ihrer ganzen Operation. Wir sehen also, dass das Gebiet heute ein von großem militärstrategischen Interesse ist. Und das hat damit zu tun, dass diese Region eine so strategisch wichtige Lage hat und dass sie nach wie vor über diese vielen Rohstoffe verfügt, die an denen vor allen Dingen Europa interessiert ist. Man hat ja hier so in Europa immer das Gefühl, Europa tritt ein für Menschenrechte, hilft den Flüchtlingen, hilft den Flüchtlingslagern, ist also eigentlich der gute Geist in vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region. Aber wenn wir nach Syrien blicken, dann war es so, dass mit Beginn dieses Konflikts 2011 die Europäische Union Wirtschaftssanktionen gegen Syrien verhängt hat. Diese Wirtschaftssanktionen sind die schärfsten Sanktionen, die es jemals gegeben hat gegen ein Land. Syrien ist ein Entwicklungsland. Und ESQUAR, das Büro der Vereinten Nationen für die wirtschaftliche Entwicklung in Westasien, also die Region des Mittleren Ostens, nennt man bei der UNO Westasien, gehört ja zum asiatischen Kontinent auch. Die haben eine Untersuchung in Auftrag gegeben, wo die Auswirkungen der Sanktionen, wir nennen das hier einseitige Strafmaßnahmen sozusagen, also wo die Auswirkungen der Sanktionen untersucht wurden auf die humanitäre Situation in Syrien. Und sie haben festgestellt, dass es jeden einzelnen Syrer trifft, der dort lebt, weil die Sanktionen umfassend die gesamte Bevölkerung, die Versorgung der Bevölkerung, die ganze Wirtschaft trifft. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Syrien hatte eine sehr gute Pharmaindustrie. Es gab Medikamentenherstellung bei Damaskus, bei Homs und vor allen Dingen um Aleppo. Teilweise in Zusammenarbeit, die haben teilweise Medikamente produziert in Lizenz von europäischen Firmen. Und die waren sehr preisgünstig. Ich musste selber mehrmals ins Krankenhaus oder in ärztliche Betreuung, also vor diesem Krieg, und habe gesehen, also wie günstig das auch war, Medikamente, die hier sehr teuer sind. Insofern waren sie sehr unabhängig. Und die medizinische Versorgung ist ja kostenfrei in Syrien, also eine Grundversorgung jedenfalls. Und sie waren sehr gut aufgestellt in der medizinischen Versorgung. Diese Firmen sind zerstört worden. Nicht von der syrischen Armee, sondern von den bewaffneten Gruppen, und zwar gezielt. Also die medizinische Infrastruktur und Versorgungsstruktur ist gezielt zerstört worden. Und wenn die jetzt versuchen, eine Fabrik wieder ans Laufen zu bringen, um, wenn sie das schaffen vielleicht, Maschinen wieder zu reparieren und das Gebäude wieder aufzubauen, wenn sie die Rohstoffe einkaufen wollen, dann können sie diese Rohstoffe auf keinen Fall mehr von Europa beziehen oder von den Ländern, die sich eben halt auch an diese Wirtschaftssanktionen halten. Sodass sie entweder schlechtere Medikamente einkaufen, zum Beispiel viel aus Indien oder auch aus dem Iran, oder aber sie können bestimmte Produkte überhaupt nicht produzieren. Das betrifft auch zum Beispiel die Dialysemöglichkeiten, es betrifft die Krebsversorgung. Also es gibt ein Kinderkrankenhaus in Damaskus, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dann sitzen wir hier morgen früh noch. Diese ganze Versorgung durch die Medikamente ist erheblich eingeschränkt. Selbst wenn sie Rohstoffe kaufen können auf dem Weltmarkt, können sie es nicht bezahlen, weil auch die Zentralbank, also auch der Finanzsektor, ist betroffen von den Sanktionen. Es gibt heute keine Fluglinie mehr, die nach Damaskus fliegt. Wenn man nach Damaskus will, von Europa aus, fliegt man nach Beirut und fährt dann mit dem Auto. Und ich habe in Aleppo eine Werkstatt besucht, die eine Prothesenwerkstatt, die also Kriegsversehrte betreut und ihnen Prothesen anfertigt. Die hatten Gehhilfen bestellt, also Krücken. Das hat ein Jahr gedauert, bis diese Krücken gekommen sind, weil die Lieferung nicht nur von der Organisation, wo sie das bestellt haben, geprüft werden musste, sondern es gibt 5, 6 andere Komitees, die überprüfen, welche Stoffe in diesen Krücken drin sind. Ein Jahr. Dann haben die gesagt, okay, das ist uns zu lang, wir produzieren jetzt selber Krücken. Und so haben sie es dann auch gemacht. Sehen Sie, diese Sanktionen sind gerade jetzt Ende Mai von der Europäischen Union um ein weiteres Jahr verlängert worden, immer mit der Begründung, man will die Eliten bestrafen, Minister sind auf der Sanktionsliste, Geschäftsleute sind auf der Sanktionsliste, weil sie sich an dem Krieg der Regierung gegen das eigene Volk beteiligen. Das ist die Begründung, aber wir wissen auch aus dem Irak von langjährigen Sanktionen, es trifft immer die Bevölkerung. Ein anderer Aspekt, der auch hier von den europäischen Ländern, auch von Deutschland berücksichtigt worden ist oder gezielt, sage ich mal, ignoriert worden ist, ist, dass es ja 2011 eine Fülle von, es gab Demonstrationen, es gab Proteste, es gab eine friedliche Protestbewegung in Syrien, es gab aber auch eine, die zu den Waffen gegriffen hat. Und dieses Foto zeigt eine Konferenz Ende Juni in Damaskus im Sunyamis Hotel von 150 Oppositionellen aus Syrien, die damals darüber gesprochen haben, Juni 2011, wie sie die Situation, also mit den Protesten, mit der zunehmenden Militarisierung, mit vielen Festnahmen, wie sie in dieser Situation mit der Regierung verhandeln können, damit ein Krieg erspart bleibt. Sie hatten drei Forderungen, Freilassung der festgenommenen Demonstranten, Abzug aller bewaffneten Kräfte, sowohl von der Regierungsseite als auch von der anderen Seite, und die Aufnahme eines nationalen Dialogs. Von einem nationalen Dialog hat auch die Regierung gesprochen, die hat ein bisschen was anderes darunter verstanden, aber sie waren sich auf beiden Seiten einig, dass sie eben halt miteinander reden wollten und verhandeln wollten, um dem Land einen Krieg zu ersparen. Bei dieser Konferenz, 150 Oppositionelle waren ungefähr nochmal so viele Journalisten. Ich bin damals auch da gewesen. Aber schon am Abend und am nächsten Morgen haben europäische Zeitungen nicht diese Leute zitiert, die da waren auf der Konferenz, sondern sie haben Auslandsoppositionelle zitiert, die gesagt haben, es gibt keine Opposition in Syrien. Syrien ist eine Diktatur, da kann sich überhaupt keine Oppositionelle halten. Das sind alles Marionetten des Regimes. Alle diese Leute, die da saßen, viele von denen haben viele Jahre im Gefängnis verbracht. Aber das war, was man eben halt im Guardian oder auch in französischen Zeitungen, auch in der FAZ und so lesen konnte, dass diese Konferenz nicht ernst zu nehmen sei, weil das war ein Marionette des Regimes. Und wenige Tage später, im Juli, Mitte Juli des gleichen Jahres, 2011, gründete sich in der Türkei die Freisyrische Armee. Die wiederum wurde ganz massiv auch medial begleitet, es wurde dann der Syrische Nationalkongress gegründet, auch in der Türkei, der in die gleiche Richtung ging, also eine Opposition, die im Ausland entstand, wurde sozusagen mit europäischer Hilfe medial und politisch und finanziell in den Vordergrund gerückt, während diese Opposition in Syrien denunziert wurde. An dieser Politik war auch Deutschland beteiligt. Ich weiß, dass etliche dieser Oppositionellen wiederholt versucht haben, in Berlin im Auswärtigen Amt oder mit Regierungsstellen, teilweise auch mit der Botschaft in Damaskus, als es die deutsche Botschaft, als sie da noch geöffnet war, ins Gespräch zu kommen. Und es hat, also einige haben nie einen Termin gekriegt. Und andere, die das Glück hatten, also einen Termin zu kriegen für ein Gespräch, sowohl in Damaskus als auch dann in Berlin, zwei Jahre später, Ende 2013 war das, glaube ich, da war eigentlich immer die erste Frage, oder man hat zugehört, was sie zu sagen hatten, und dann hat man gesagt, ja, sind Sie jetzt für Assad oder gegen Assad? Und dann haben die gesagt, das ist überhaupt nicht unser Problem. Wir haben politische Strukturprobleme im Land, wir brauchen eine unabhängige Justiz, ein Ende der Straflosigkeit für Geheimdienste und so weiter, eine neue Verfassung. Assad ist nicht unser Problem, aber das war immer die Frage, wo es dann drauf ankam, für Assad oder gegen Assad. Und das hat ja auch die ganze Politik bestimmt und bis heute ist es so, also auch bei Vorträgen, ich werde immer nach Assad gefragt, weil er bei uns hier so dargestellt wird, wie das absolute Monster. Verantwortlich für alles, was geschehen ist. Das hat sich jetzt ein bisschen verrückt. Es war dann eine Zeit lang, im vergangenen Jahr war es mehr Russland und Putin und jetzt haben wir ja den Iran als den bösen Buben dort in der Region. Also, aber sehen Sie, das war 2011 und Europa und Deutschland haben meines Erachtens damals eine ganz einseitige Position eingenommen. Und das ist bis heute der Fall. Sie unterstützen bei den Geld für Friedensverhandlungen, wo wir ja mittlerweile drei Delegationen auf der Seite der Opposition haben, da unterstützen sie einseitig die Delegation des sogenannten Hohen Verhandlungsrates, die zustande gekommen ist, also es sind Vertreter von verschiedenen Gruppierungen und sie unterstützen sie mit einem Projekt über die GTZ, die heißt ja heute GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit 3 Millionen Euro. Juristische Beratung bekommen diese Leute der Delegation, sie bekommen mediale Beratung und sie bekommen ein Büro gestellt, in dem also drei von der Bundesregierung bezahlte Leute arbeiten, um sozusagen dieser Delegation sie dabei zu unterstützen, gute Presseerklärungen abzugeben und bei der Verhandlung ganz aktiv unterstützen. Also Das ist eine, ich meine, die andere Opposition, die es in Syrien gibt, auch die kurdischen Vertreter der PYD, der Partei der Demokratischen Union, sind nicht in Genf vertreten und für Deutschland sind die alle keine Ansprechpartner. Also eine sehr einseitige Parteinahme. Parallel zu dieser Einseitigkeit, also Verhängung der Sanktionen, Unterstützung nur einer bestimmten ausgewählten Art der syrischen Opposition, die im Ausland war, wurden Waffen geliefert in die Region. Dieses ist eine Karte der New York Times aus dem Jahr 2013. Die hatten eine Langzeitrecherche gemacht. Wir sehen hier diese Pfeile markieren Militärtransporte aus Katar, aus Saudi-Arabien und aus Kroatien in die Hauptstädte Jordaniens, also nach Amman und nach Ankara, Transportflüge mit Waffen. Katar und Saudi-Arabien schickten die Luftwaffe. Sie haben, sind nach Ankara geflogen, da wurden die Waffen umgeladen auf LKWs und auf dem Landweg ins syrisch-türkische Grenzgebiet gebracht, unter der Kontrolle der US-amerikanischen CIA und des türkischen Militärgeheimdienstes. Die Waffen, die aus Kroatien nach Amman geschickt wurden, die gingen ebenfalls ins Grenzgebiet nach Syrien, und zwar sind es nur 100, 120 Kilometer von Amman nach, zur Grenze. Und diese Waffen wurden gekauft von, wie man so sagte, reichen Geschäftsleuten am Golf. Diese Waffen waren dazu gedacht, es war seit spätestens Anfang 2012, also da begann diese Langzeitrecherche, da war das aber schon, vorher waren schon Waffen aus Libyen dahin geliefert worden, auch über die Türkei. Also die Bewaffnung der Region dieses Konflikts in Syrien war massiv durch die Regionalstaaten. Wir sehen hier, dieses Bild zeigt den saudischen Verteidigungsminister Prinz Salman. Andächtig betrachtet er ein Präzisionsgewehr einer österreichischen Munition, also Rüstungsfirma. Und dieses Foto haben wir gemacht, also ein Kollege von mir, ich war mit ihm auf dieser Messe, weil wir Aufnahmen gemacht haben für einen Film, was über den Irak, was von Kriegen übrig bleibt. Und da lief man ihm über den Weg, oder auch Herrn Poroschenko aus der Ukraine, der war da auch unterwegs, um Waffen einzukaufen. Also hochkarätige Vertreter. Ne? Saudi-Arabien ist einer der Haupt Importeure von Waffen. Sie haben natürlich auch eine Menge Geld und sie finanzieren mit diesen Waffen den Krieg in oder befeuern den Krieg in Syrien, aber auch im Jemen. Und hier sehen wir die Rüstungsexporte aus Europa nur nach Saudi-Arabien im Jahr 2010 im Wert von 3,3 Milliarden Euro an ganz vorne wieder mal Frankreich. Ja? Großbritannien immerhin noch auf Platz 3, auch Italien ist sehr interessiert an Rüstungsexporten in die Region und Deutschland natürlich auch. Und wenn wir auf diese folgende Karte gucken oder diese Skizze, dann sehen wir die Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zwischen 1999 und 2012. Wir sehen, es war also relativ wenig 2007, dann ging es etwas in die Höhe, also hat sich verdreifacht die Lieferung. Und im Jahre 2012, wo der Krieg in Syrien richtig entbrannte, gingen die Exportgenehmigungen durch die Decke. Auch hier, Deutschland hat also ganz gezielt Waffen in diese Region geliefert, an Saudi-Arabien, wohlwissend, dass diese Waffen dann in Syrien gelandet sind. Also etliche Funde von diesen Waffen sind auch von Journalisten dokumentiert worden. Waffen aus Osteuropa werden bis heute geliefert. Das ist eine Langzeitrecherche von dem Recherchenetzwerk Balkan. Die haben was Ähnliches gemacht wie die Kollegen von der New York Times. Sie haben ein Jahr lang die Transporte von verschiedenen Flughäfen in Serbien, Slowakei, Bulgarien und in der Tschechischen Republik überwacht sozusagen und haben mit Leuten auf dem Flughafen gesprochen, gefragt, was war da drin, was wurde geliefert und wo ging es hin. Es ging nach, in die Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien und nach Jordanien. Und auch auf dem Seeweg werden viele Waffen dort in die Region geliefert. Zuletzt hat eine bulgarische Kollegin dort im Osten von Aleppo, wo sich die bewaffneten Gruppen ja im Dezember zurückgezogen haben, Unmengen von nicht ausgepackten bulgarischen Waffen gefunden. Also kistenweise lagen die in Kellergeschossen, in Munitionslagern, die diese Gruppierung dort in Ost-Aleppo angelegt haben. Man hat ja nicht die politische gewaltfreie Opposition unterstützt, wie ich ihn eben geschildert habe, sondern man hat bewaffnete Gruppen unterstützt. Wer ist da heute so unterwegs? Also zu den Hochzeiten waren das über 1000 bewaffnete Gruppen, die UNO da registriert hatte. Und die UNO hat also in Damaskus allein mit über 300 Vertretern dieser Gruppierung gesprochen, verschiedener Gruppierungen. Und alle haben gesagt, wir vertreten die Mehrheit der Syrer. Alle 300. Jeder will also beansprucht sozusagen die Führungsposition. Übrig geblieben, wir haben natürlich auf der Seite der militärischen Auseinandersetzung die syrische Armee mit den Alliierten, der libanesischen Hezbollah, Russland, iranische und irakische Milizen, iranische Militärberater sind auch in Syrien. Diese Bündnisse zwischen Syrien und Russland und Iran sind völkerrechtlich legitim, weil es Vereinbarungen gibt, schon seit vielen Jahrzehnten, dass man sich auch in solchen Krisensituationen militärisch unterstützt. Und Syrien hat sie gebeten um diese Unterstützung. Das heißt, diese Gruppierungen befinden sich eben mit der Bewilligung auch der syrischen Regierung dort im Land. Keine Bewilligung hat Syrien gegeben für die Unterstützung der kurdischen Gruppierung hier oben im Nordosten und hier in der um die Stadt Afrin herum, westlich von Aleppo. Sie werden, sie sind eine ganz ernstzunehmende militärische Kraft dort in der Region. In diesen grünen Gebieten haben wir islamische Gruppierungen, bei uns werden sie oft als moderate Rebellen bezeichnet, aber ich kann Ihnen sagen, diese moderaten Rebellen haben sich schon längst verabschiedet aus diesem Krieg. Was wir heute haben, sind islamistische Gruppierungen, Acha al-Sham, islamische Gruppen, islamistische Gruppen, islamische Armee, unterschiedlicher, also mit unterschiedlichen Namenszusätzen. Es gibt eine Armee der Eroberung dort in Idlib. Also sehr viele unterschiedliche Kampfverbände in Grün, hier in der Provinz Idlib, aber auch hier in Dera. Um Damaskus herum hat sich die Situation etwas verändert. Die meisten sind dort abgezogen in den letzten Monaten. Aber diese Gruppierungen sind vorhanden. Dann haben wir die Nusra-Front, eine Al-Qaida-Gruppierung. Hier sind demokratische Rebellen aufgezeichnet, die gibt es eigentlich nicht. Man findet sie auch auf der Karte gar nicht. Das sind die heutigen Frontlinien dort im Wesentlichen. Die haben sich im letzten Jahr und im letzten Monat ein bisschen verändert. Und in Schwarz der sogenannte Islamische Staat im Irak und in der Levante. Dieses Gebiet ist natürlich viel zu groß. Also die sind entlang des Euphrats bis der Resort und hier im Grenzgebiet zum Irak. Aber keine dieser Gruppen könnte alleine existieren. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, es gibt ja Friedenspläne, die sagen, wir können Frieden herstellen, indem wir Syrien teilen, entlang dieser Frontlinie. Ein Teil für die Kurden, ein Teil für die muslimischen Rebellen, ein Teil für den islamischen Staat und ein Teil soll bei der Regierung bleiben. Das würde dann ungefähr so aussehen, wie auf dieser Karte. Und da sehen wir dann auch, wer eigentlich hinter diesen jeweiligen Kämpfern dort in Syrien steht. Und das macht auch so klar, dass es ein Stellvertreterkrieg von regionalen und internationalen Interessen ist. Hinter den Kurden steht die USA, ganz klar, ich habe Ihnen vorhin gesagt, es gibt da jetzt 6 Militärbasen der Amerikaner. Hinter den muslimischen bewaffneten Gruppen steht die Türkei und Jordanien und dahinter steht wiederum auch europäische Länder und Golfstaaten. Hinter der syrischen Regierung, das ist ganz klar, Russland und der Iran. Und hinter dem sogenannten Islamischen Staat steht wer? Also es sind natürlich ganz klar Regionalmächte, die Türkei benutzt diesen sogenannten Islamischen Staat, Saudi-Arabien, aber auch die mit ihnen verbündeten internationalen Mächte, wie die USA oder wie europäische Staaten. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Sie haben sich, haben ja kürzlich gehört, in den Medien gab es einen Aufschrei in den USA, weil der Präsident Trump angeblich Geheimdienstinformationen an den russischen Außenminister weitergegeben hat. Und dann wurde bekannt, 1-2 Tage später, also er wurde kritisiert dafür, weil es Informationen von einem befreundeten Geheimdienst war, die sehr sensibel gewesen seien. Und 2 Tage später wurde bekannt, dass dieser befreundete Geheimdienst der israelische Mossad war. Und dann wurde bekannt, dass diese Informationen von einem Mossad-Agenten stammten, der in der Führung des Islamischen Staates platziert war. Also Sie sehen, die Realität sieht doch sehr anders aus, als wir das erfahren über unsere Medien. Das war für mich natürlich auch, also ich vermute, da sitzt nicht nur der Mossad, da sitzen wahrscheinlich auch noch andere Geheimdienste relativ nah bei der Führung des Islamischen Staates und auch in den anderen Kampfverbänden. Aber man hat es auf diese Art und Weise einfach mal auch schwarz auf weiß sozusagen gehabt. Diese Aufteilung Syriens ist natürlich etwas, was die Syrer überhaupt nicht wollen. Ich zeige Ihnen jetzt mal einige Bilder aus Aleppo. Ich bin im letzten Jahr im August, im September und im November dort gewesen. Und die Situation damals war natürlich so, dass gekämpft wurde. Aleppo, die größte Stadt Syriens, 3 Millionen Menschen in der Stadt und im Umland, Wirtschaftsmetropole, sehr reich, aber auch eine große Unterscheidung, also ein großer Unterschied zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung. Ich war im westlichen Teil der Stadt, nicht in den Gebieten unter Kontrolle der bewaffneten Gruppen, sondern in den Gebieten, die von der Regierungsseite kontrolliert wurden. Da lebten 1,5 Millionen Menschen, viele von ihnen Inlandsvertriebene aus Ost-Aleppo, aber auch aus den östlichen Gebieten Raqqa, Hasake, Deir ez-Zor. Also sehr viele Menschen waren eben halt aus diesen Gebieten nach Aleppo geflohen, waren mehrfach vertrieben. Die Aleppiner sind sehr freundlich. Sie essen gerne und laden einen gerne zum Essen ein. Und sie haben eine besondere Art des Humors. Also sie, wir sehen das ja hier, sie lachen auch gerne, selbst in einer schwierigen Situation. Man hilft sich auch. Also da fragt man auch nicht, wo kommst du her oder wo gehst du hin, sondern das ist in ihnen drin. Also wenn man die Geschichte von Aleppo auch mal liest, also die über die Jahrhunderte hinweg oder man kann auch sagen über die Jahrtausende, es ist eine sehr alte, tieferwurzelte Gesellschaft, die allerdings auch sehr religiös ist. Es gibt sehr viele Christen in Aleppo, es gibt in der überwiegenden Mehrheit sunnitische Muslime, es gibt Schiiten, es gibt Alawiten. Es gibt die Kurden, die ja als Volksgruppe sehr wichtig sind, die Armenier, also armenische Christen vertrieben aus der Türkei. Also man hat in Aleppo eigentlich eine unglaubliche Vielfalt. Ich habe Ihnen gesagt, das Wasser wurde als Waffe benutzt. Allein im Jahr 2015 wurde das Wasser laut UNICEF 40 Mal von den bewaffneten Gruppen unterbrochen. Die Wasserversorgung für Aleppo läuft vom Euphrat her, der etwa 100 Kilometer weiter östlich fließt. Es gibt ein Pipeline-System Wasserversorgung, also Wassertransportwege, Kanäle. UNICEF und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz haben die Bevölkerung dann über diese Tanks, die sie überall aufgestellt haben, mit Wasser versorgt. Und die Leute haben sich eben da ihr Wasser geholt. Es ist jetzt etwas besser geworden, die Wasserversorgung wird jetzt alle 10 Tage in die verschiedenen Stadtteile geliefert. Diese Bilder sind aus August und man sieht hier nicht, dass es in dieser Zeit, man hört das ja nicht, man sieht auf den Bildern nicht, dass also die Front nur 4-5 Kilometer entfernt war, da wurde also ständig geschossen und man hörte also Granaten und Kampfjets, die flogen. Also der Kampf ging um diese Stadt herum weiter, aber die Leute, sie versuchen halt ihren Alltag da zu leben. Und ich habe dann mit Händlern gesprochen, die seit Generationen in der Altstadt von Aleppo, der älteste Souk, ihre Geschäfte hatten, aber sie mussten dort weg. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wir sehen jetzt Bilder aus einem Stadtteil im Norden von Aleppo, Benizeh. Das war im September, habe ich diese Aufnahmen gemacht. Die Regierungstruppen hatten diese Gebiete zurückerobert, ein Industriegebiet, aber auch ein Wohngebiet, völlig leer, viele Zerstörungen, obwohl diese Häuser noch recht gut aussehen, muss ich sagen. Plötzlich traf ich diese Familie da. Und sie haben die ganze Zeit unter den bewaffneten Gruppen dort gelebt. Und dann brachten sie Tee und Weintrauben und wir haben uns etwas unterhalten. Und sie hatten diesen behinderten Jungen, der kleinwüchsig ist, auch zurückgeblieben ist. Und sie haben sich eben um diesen Jungen gekümmert. Und dann holte er seine Frau und seine Töchter. Und er hat gesagt, Gott hat uns überleben lassen, weil wir uns um unser behindertes Kind gekümmert haben. Tiefgläubige Menschen, einfache Menschen. Und nur wenige hundert Meter weiter von dieser Wohnung war diese Fabrik mit Gaskartuschen. Könnte man ja denken, da wurden Gaskartuschen hergestellt. Aber es war im Grunde ein Lager, wo diese Gaskartuschen umgebaut wurden. Hier sind zum Beispiel 2, die kamen aus der Türkei. Aygaz ist die türkische Firma für Gas. Die wurden umgebaut zu diesen Geschossen. Ich war da unterwegs mit diesem Soldaten, der ganz gut Englisch sprach. Und da es ja noch ein militärisches Sperrgebiet war, war er mit mir da hingegangen. Diese Gaskartuschen wurden gefüllt mit Steinen, mit Nägeln und dann wurden die abgeschossen über Rampen. Und die flogen so 2-5 Kilometer weit und haben also wurden aus diesen besetzten, also aus diesen Gebieten von den bewaffneten Gruppen herausgeschossen. Das waren ihre Raketen. Mittlerweile sind sie sehr viel besser ausgerüstet mit lasergesteuerten, panzerbrechenden Raketen und mit Raketen, die 20 Kilometer weit fliegen. Also sie haben mittlerweile in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel bessere Waffen bekommen. Das sind Bilder aus dem Westen von Aleppo, Zugang, wo die Leute also aus dem Umland in die Stadt hineinkamen. Im September während dieses Waffenstillstandes nutzten also viele, wie Sie hier sehen, wir nochmal diese, man nennt sie Hell Shells. Also die Syrer sprechen dann von Hell Shells, das sind halt diese aus Gaskartuschen hergestellten Geschosse. Die Leute benutzten dann eben halt diesen Waffenstillstand, um auch in die Stadt zu kommen, um aus Afrin zum Beispiel oder aus anderen umliegenden Orten. Viele kamen auch einfach nur, um zu gucken, was von ihren Häusern übrig geblieben war. Also hier diese junge Frau, vermutlich mit ihrer Mutter. Ich habe sie zu spät gesehen, sonst hätte ich noch ein anderes Bild gemacht. Gingen um dieses halb eingestürzte Haus herum, wo sie vermutlich früher mal gewohnt haben. Die Altstadt von Aleppo, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal da gewesen ist, es tut mir sehr leid für alle, die sie nicht gesehen haben vor dem Krieg. Sie ist ein Kampffeld gewesen, vieles ist verbrannt, vieles ist zerstört. Ich konnte im September bis zur Frontlinie vorgehen. Damals waren ja die bewaffneten Gruppen noch in der östlichen Altstadt. Sie haben den größeren Teil der Altstadt unter Kontrolle gehabt. es waren vor allen Dingen viele Sachen verbrannt und das haben auch die Händler, die ich getroffen habe, erzählt. Sie waren 2012, waren diese bewaffneten Männer in die Altstadt gekommen und haben gesagt, entweder ihr schließt euch uns an oder wir werden eure Geschäfte verbrennen. Und dann haben sie ihr Hab und Gut genommen und sind einfach weggegangen. Manche sind dann, ich zeige gleich noch Bilder, die ich jetzt im April gemacht habe, also sie sind einfach gegangen, weil sie mit diesen Leuten nichts zu tun haben wollten und wussten wohl, dass sie wahrscheinlich alles verlieren werden. Und genauso ist es gekommen. Sie haben dann im Westen von Aleppo, manche haben kleine Werkstätten wieder aufgemacht. Die Händler haben ihre Sachen dann da auf den Bürgersteigen verkauft. Das ist die Zitadelle, da konnte ich nicht hin im September, weil das eben auch noch militärisches Sperrgebiet war. Und ich habe dann hier in den Trümmern auch Leute getroffen, die kamen, um zu sehen, was von ihren Geschäften übrig geblieben war. Und es waren schon teilweise sehr erschütternde Begegnungen, die ich da hatte mit den Leuten, weil sie auch gesagt haben, wir verstehen eigentlich gar nicht, was hier passiert ist. Also sie versuchen zu begreifen, wie es passieren konnte, dass eben halt diese militärische Zuspitzung dort ihre Heimat so zerstört hat. Und ein Mann hat auch gesagt, also unsere Gesellschaft ist zutiefst erschüttert. Wir haben irgendwie eine gesellschaftlich-ethische Krise in unserer Gesellschaft, dass so etwas geschehen konnte. Ein Mann, mit dem ich gesprochen habe, der hat da früher eine Kaffeerösterei gehabt und der erzählte und erzählte und erzählte und dann liefen ihm auf einmal so die Tränen auch runter. Also er hier war das. Das ist schon auch für mich als Journalistin schwierig, muss ich sagen, wenn ich den Leuten eine Frage stelle und ich bekomme dann zur Antwort Tränen, also von ausgewachsenen Männern. Das ist jetzt aber Gewitter. Dieser Mann hatte in der dritten Generation ein Schmuckgeschäft im alten Markt. Seine Tochter ist mit ihrem Ehemann nach Deutschland geflogen. Diese Männer hatten Konditoreien, auch in der Altstadt von Aleppo. Und ich habe sie interviewt und das Erste, was sie machten, war, ich hatte noch keine Frage gestellt, da hatte ich schon von jedem eine Süßigkeit in der Hand und musste erst mal essen, bevor ich mein Interview machen konnte. Diese Menschen sind irgendwie sehr, ich habe mich damals gewundert, sehr ruhig und gelassen mit dieser Situation umgegangen. Diese Mutter mit ihrer Tochter, die Tochter eine Bankangestellte, die waren in ihr Haus in Benizay zurückgegangen und ich habe gesagt, und ihr Haus, steht es denn noch, können Sie denn da wohnen? Ja, besser als in so einem Flüchtlingslager, wo wir jetzt die ganze Zeit, also wir hatten in der Universität in so einem Zimmer, in so einer Sammelunterkunft gelebt. Der Balkon ist abgerissen und die Wand von der Küche ist nicht mehr da, aber immerhin haben wir unsere eigene Wohnung wieder. Also so haben die gesprochen. Ja, hier sieht man auch, die Kirchen sind also auch getroffen worden durch diese Hellshells immer wieder. Die Kirchen und die Moscheen sind vor allen Dingen damit beschäftigt, die alten Menschen zu versorgen, die ja dort geblieben sind. Die jungen Leute haben Aleppo auch verlassen. Und unter diesen alten Menschen oder auch unter den Kindern, die noch da sind, gibt es sehr viel Depressionen. Also wie wir haben ja erzählt, es gibt etwas, was es früher nicht gegeben hat, dass die Leute halt darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen. Oder auch tatsächlich. Ein Arzt hat mir erzählt, ein 6-jähriges Kind, das also wiederholt versucht hat, sich das Leben zu nehmen, weil sie erlebt hat, wie eine Rakete in ihr Wohnzimmer reingekommen ist und die Hälfte der Familie halt gestorben ist und das, also die Front des Zimmers völlig weggerissen war. Das ist natürlich sehr schwer, also die Gesellschaft zu stabilisieren, die Menschen, die noch da sind, vor allen Dingen, weil das meiste medizinische Personal Syrien verlassen hat. Es gibt weder medizinische Techniker, die Geräte in Krankenhäusern reparieren können, noch gibt es genug medizinisches Personal. Und durch die Sanktionen, die ich ja eben erwähnt habe, wird das Ganze natürlich auch verschärft. 80.000 gut ausgebildete Ärzte, Krankenschwestern, Pflegehelfer und medizinische Techniker haben sie verlassen. Trotzdem glaubt man an den Wiederaufbau von Aleppo. Diese Aufnahme habe ich jetzt im April gemacht. Ich konnte auf die Zitadelle und von dort oben die zerstörte Altstadt fotografieren. Die Altstadt ist nach Angaben der antiken Behörde zu 30% so schwer zerstört, dass man sie nicht wieder aufbauen kann. 30% sind so zerstört, dass man sie aber wieder aufbauen kann, mit relativ großem finanziellen Aufwand, muss man richtig restaurieren. 40% sind schwer beschädigt und können eigentlich wieder ganz gut repariert werden. Also hier, das Weltkulturerbe ist natürlich, sieht heute sehr traurig aus, aber die Leute bauen wieder auf, das ist unglaublich. Sie haben also diesen Willen, und wenn sie nur den Schutt wegkehren, hier haben wir das alte Antakya-Tor. Vom Antakya-Tor geht eine gerade Straße durch den ältesten Teil des Aleppo-Sugs. Stammt aus dem 3. Jahrhundert vor christlicher Zeitrechnung. Und dieser Teil zwischen dem Antakya-Tor und der Zitadelle wird von der Aga Khan-Stiftung wieder restauriert. Die sind da schon gewesen, haben Schadensermittlungen gemacht, haben teilweise in der alten Umayyaden-Moschee auch die Steine des eingestürzten Minaretts schon nummeriert, dass man das eben halt wieder aufbauen kann. Aber es ist natürlich, die Spuren sind unübersehbar und es wird lange dauern und es wird vor allen Dingen sehr viel Geld kosten. Aber hier hat einer so richtig sich ins Zeug gelegt, alles neu gestrichen, neue Einrichtungen, zwar noch keine Waren, aber inmitten dieser ganzen Zerstörung, dieses nagelneue Geschäft. Und er saß davor, aber er wollte sich nicht fotografieren lassen und trank Tee. Das ist die alte Umayyad-Moschee. Die Leute gehen dahin, auch auf die Zitadelle übrigens. Das sind hier die nummerierten Steine des Minaretts, von denen ich eben gesprochen habe. Die Leute gehen dahin und machen Fotos und schauen sich das alles an, um zu sehen. Also es ist wirklich, es verbindet die Menschen so viel mit dieser alten Moschee, aber auch mit der Zitadelle. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Familien, junge Leute, Liebespaare haben dann da Fotos gemacht von sich, Selfies. Ne? Sie versuchen auf die Art und Weise ja auch ihre Stadt sich zurückzuerobern und zu sagen, wir sind noch da und das ist auch noch da. Die östlichen Vororte sind mehr moderne Häuser, die sind natürlich sehr beschädigt. Viele nicht explodierte Munition gibt es dort, es gibt überall diese Warnschilder. Die russischen Militärs haben über 20.000 nicht explodierte Sprengkörper dort im Osten von Aleppo entschärft, im Januar und im Februar, nachdem die bewaffneten Gruppen abgezogen waren. Und inmitten dieser zerstörten Häuser sah ich dann auf einmal diesen alten Mann, der da auf dem Dach seines Hauses saß und Kaffee trank und der also hier ganz deutlich sagte, ja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Die Leute haben Sandsäcke, die vorher benutzt worden waren zum Schutz bei den Kämpfen, haben sie einfach aufgemacht, um den Sand zu mischen, um Zement anzurühren. Hier dieser Mann hat das zum Beispiel gemacht. Also sie haben dann zum Beispiel auch gesagt, die Regierung hat sowieso kein Geld, um uns beim Wiederaufbau zu helfen. Der Westen hilft uns ja auch nicht. Wir machen das jetzt einfach selber und gucken, wie weit wir kommen. Schritt für Schritt, und sie sind in ihre teilweise zerstörten Wohnungen dann wieder zurückgegangen. Ja. Also Aleppo atmet noch, und das fand ich doch, diesen Willen weiter zu leben und wieder aufzubauen, trotz aller Schwierigkeiten, das ist schon etwas, was einen auch berührt, muss ich sagen. Also da bin ich dann auch nicht nur Journalistin. Ich möchte vielleicht zum Schluss, wir haben jetzt schon sehr lange. Können Sie noch? Ich würde gerne auf die Versöhnungsinitiativen eingehen. Haben wir auch, die Frage ist ja auch, was kann man eigentlich tun? Sehen Sie, ich habe ja über die Sanktionen gesprochen, über die einseitige Unterstützung bestimmter Gruppierungen durch Europa und durch die Bundesregierung. Das, finde ich, sind Sachen, die sich ändern müssen. Die Bundesregierung, die europäischen Staaten müssen ihre Botschaften in Syrien wieder aufrecht, also eröffnen. Und sie müssen die diplomatischen Beziehungen mit Syrien wieder aufnehmen, um einen Gesprächskanal zu haben. Es hat sich erwiesen und Bashar al-Assad ist immer noch an der Macht. Wenn man eine Veränderung will, muss es eine politische Veränderung geben mit Wahlen und dafür muss die Opposition in das Land gehen und politisch arbeiten. Das ist eigentlich etwas, was eben auch in diesem Prozess in Genf versucht wird. Und es gibt innerhalb von Syrien Gruppierungen, die da eben auch dran beteiligt sind. Das ist der Ali Haider, er ist mit seinem Berater Ilyas Saman. Sie sind von der syrischen Sozialnationalistischen Partei, einer Oppositionspartei, die ich vorhin erwähnte. Die wurde erst 2010 wieder zugelassen. Sie haben 2012 bei den Wahlen kandidiert. Sie haben ungefähr 10 Sitze im Parlament erhalten und dann hat die Regierung, also Bashar al-Assad hat sie gefragt, ob sie eine Regierung der nationalen Einheit gründen würden, sich daran beteiligen würden, an der Regierung. Es ging ja damals, 2011, 2012 darum, dass Opposition und Regierung sich miteinander verständigen auf dem politischen Weg. Dann haben die gesagt, das können wir nicht, also wir wollen uns nicht an dieser Regierung beteiligen, wir sind eine Oppositionspartei, aber wir würden ein Ministerium übernehmen, das sich für die nationale Versöhnung im Land einsetzt. Und das wollen wir alleine führen, nicht irgendwie mit anderen Parteien oder so zusammen, sondern wir als SSNP, also diese Partei, wollen dieses Ministerium der nationalen Versöhnung machen. Und dann wurde ihnen dieses Ministerium bewilligt, also mit ein bisschen, sie wurden belächelt, weil das war 2012 und überall wurde nur gekämpft und Waffen kamen ohne Ende ins Land. Aber sie haben etwas aufgegriffen, was es in der syrischen Gesellschaft gibt, nämlich diese Dialogfähigkeit, den Willen, etwas friedlich zu lösen. Und diese Versöhnungskomitees waren seit 2011 aktiv. Das sind Leute aus den lokalen, aus den Stadtvierteln, aus Dörfern, das sind Geistliche verschiedener Religionen, das sind Abgeordnete, das sind Ärzte, Lehrer, Professoren, pensionierte Militärs, Leute, die man kennt und die den Auftrag hatten, sowohl die bewaffneten Gruppen als auch die Armee aufzufordern, sich aus diesen Gebieten zurückzuziehen, aus den Wohngebieten zurückzuziehen. Diese Verhandlungen gibt es seit 2011 und als dieses Ministerium gegründet wurde, haben sie sozusagen diese Verhandlungen unterstützt, haben viele Freiwillige gefunden, die das im ganzen Land gemacht haben. Sie haben sich um die politischen Gefangenen gekümmert und sie haben darauf hingearbeitet, dass es für Männer, die ihre Waffen abgeben, eine Amnestie geben wird. Es dauerte aber noch bis 2014. 2014 hat Präsident Assad offiziell eine Amnestie verkündet für die Kämpfer, für die syrischen Kämpfer, nicht für ausländische, die ihre Waffen abgeben, dass sie in ein Amnestieprogramm eingegliedert werden. Und das ist seitdem regelmäßig verlängert worden. Diese Amnestie gibt es bis heute. Dieser Mann, der hier auf dem Foto ist mit seiner Familie, ist einer der, sie stammen aus Daria, einem Ort südlich von Damaskus, und er hatte eine Waffe getragen, eigentlich eher bezwungenermaßen. Und er ist in dieses Amnestieprogramm aufgenommen worden. Er hat gesagt, ich will das nicht mehr, die Waffe tragen. Die Geschichte kurz erzählt, sie haben ein behindertes Kind, das war ein Jahr vor Kriegsbeginn geboren worden. Sie mussten eigentlich regelmäßig nach Damaskus ins Krankenhaus zur Versorgung des Kindes. Aber als die bewaffneten Gruppen in Daria einzogen, hatte das zur Folge, dass ganz viele Leute versucht haben, den Ort zu verlassen. Und dann hat die Armee einen Belagerungsring um den Ort gezogen. Und sie haben es nicht geschafft, rechtzeitig aus dem Ort herauszukommen. Und so waren sie praktisch eingeschlossen in diesem Ort Daria und konnten im Grunde nur dort weiter leben, indem er sich diesen bewaffneten Gruppen dann zur Verfügung gestellt hat. Er hat Wachdienste oder sowas gemacht. aber eben auch mit einer Waffe. Und dann gab es Verhandlungen mit dem Versöhnungskomitee von Daria und mit Unterstützung dieses Ministeriums für nationale Versöhnung. Im September letzten Jahres wurde die Vereinbarung getroffen. Die Männer, die ihre Waffen abgeben wollen, kommen in das Amnestieprogramm. Die ihre Waffen nicht abgeben wollen, müssen Daria verlassen, Richtung Idlib oder Richtung Raqqa, zu den bewaffneten Gruppen, zu denen sie sich hingezogen fühlen. Er hat dann mit etwa 400 weiteren, sind sie aus Daria herausgekommen und wurden in einem Ort untergebracht, in Harjala. Das sind jetzt noch Bilder von Daria. Ich bin dort gewesen, nachdem diese Vereinbarung getroffen war. Da war der Ort aber eigentlich leer. Und ich muss sagen, ich hatte gedacht, der wäre schlimmer zerstört. Das ist natürlich schon schlimm, aber nicht so, dass man das nicht wieder reparieren könnte. In Daria gibt es auch ein Kloster, es gibt zwei Kirchen. Ja. Die Kämpfer, die also ihre Waffen nicht abgeben wollten, die sind dann nach Idlib gebracht worden. Und dieser Mann mit ungefähr 400 anderen und ihren Familien wurden nach Harjala gebracht, ein kleines Bungalow-Dorf. Diese Bungalows hatte die syrische Regierung neu gebaut mit Unterstützung des UN-Hilfswerks für Flüchtlinge, UNHCR. Und das sind 1500 Wohneinheiten sind dort entstanden für die Leute, die in das Amnestieprogramm gekommen sind. Das sind hier diese kleinen Bungalows. Da ist die Armee präsent, aber es gibt keinen Zaun, keine Mauer drumherum, sondern Leute können kommen und gehen und sie müssen hier, wohnen sie so lange, bis ihre Papiere sozusagen geprüft wurden und bis sie wissen, was sie in Zukunft machen wollen. Sie können, wenn sie bei der Armee waren, wieder in die Armee. Wenn sie bei der Polizei waren, können sie wieder zur Polizei gehen. Wenn sie früher Fahrer waren und den Job wieder machen können, können sie dorthin gehen. Wenn sie ein kleines Geschäft hatten, gibt es kleine finanzielle Hilfen, um das Lebensmittelgeschäft oder eine Werkstatt wieder zu eröffnen. Also es ist so ein Übergangsaufnahmeort für diese Menschen im Amnestieprogramm. Kinder haben ja auch Waffen getragen, wie diese Jungs hier, die müssen wieder zur Schule. Also die können sich das nicht aussuchen, sondern wenn die im schulpflichtigen Alter sind, müssen die wieder in die Schule integriert werden. Und das ist sehr schwierig nach 4 Jahren, wenn solche Jugendlichen Waffen getragen haben, nach 4 Jahren dann wieder die Schulbank zu drücken. Ist nicht einfach. Also es gibt sehr viele soziale Herausforderungen für diese Menschen, die wieder integriert werden sollen in die Gesellschaft. Und da wünscht man sich eigentlich in Syrien Unterstützung von der UNO oder aber auch von Europa mit kleinen Kreditprogrammen, um diese Menschen auch bei der Wiederaufnahme von Arbeit zu unterstützen, damit der Wirtschaftskreislauf auch wieder in Gang kommt. Aber es gibt keine Unterstützung dafür. Und das ist, denke ich, auch wirklich sehr fragwürdig, weil ja das ein Befriedungsprogramm ist. Über 80.000 Männer haben ihre Waffen niedergelegt in Syrien. Es gibt über 1.400 lokale Waffenstillstände im ganzen Land. Und das wird nicht unterstützt von der UNO und es wird nicht unterstützt von der EU. Es wird aber unterstützt von Russland. Ja. Hier sehen wir, wie bewaffnete Kämpfer abziehen. Also das sind die, die nicht in dieses Amnestieprogramm wollen. Die bewaffnete Opposition bezeichnet das Amnestieprogramm als eine Falle, weist das zurück, sagt, das ist eine erzwungene Vertreibung. Wir werden gezwungen von dieser Regierung, unsere Vision von einem neuen Syrien aufzugeben. Aber sie haben dann doch zugestimmt, das hier sind jetzt Bilder aus Homs, einem Vorort von Homs, Al-Wa'er, wo insgesamt rund 10.000 Menschen, also etwa 3.000 Kämpfer mit ihren Angehörigen, abgezogen sind. Sie wurden mit Bussen ins Grenzgebiet zur Türkei gebracht, nach Jarabulus. Dieser Ort steht unter Kontrolle der türkischen Armee übrigens. Ist aber eine syrische Stadt. Und das wird also mitbegleitet hier vom syrisch-arabischen Roten Halbmond, von der syrischen Militärpolizei, von Vertretern des Versöhnungskomitees und von der russischen Militärpolizei, die wir hier sehen. Die reden aber nicht mit Journalisten, die sind einfach nur da, um ihren Job zu machen sozusagen. Und ich habe dann mit diesen Familien, die hier vorne auf dem Bordstein sitzen, habe ich gesprochen. Das waren zwei Familien, die hatten ihr Gepäck alles schon eingepackt und warteten darauf, dass der Bus losfährt. Und ich habe sie gefragt, warum sie denn Al-Wail verlassen, wo sie ursprünglich herkommen. Und die Frauen haben gesagt, wir sind in Al-Wail geboren worden. Also es gibt einen alten Kern von diesem Ort und eine neue Satellitenstadt, die drumherum gebaut wurde. Und sie wollten eigentlich überhaupt nicht weggehen. Und sie wüssten nicht, was auf sie zukommt. Man hätte ihnen gesagt, sie würden in einem Zeltlager untergebracht. Und dann habe ich gefragt, warum gehen sie denn dann? Man hat ihnen ja gesagt, dass sie nicht gehen müssen. Und dann haben die Männer gesagt, unsere Söhne sind bei den Kämpfern und sie wollen ihre Waffen nicht abgeben. Und wir müssen mit unseren Söhnen gehen. Dann wurde ich unterbrochen von einem dieser Kämpfer, der also gesagt hat, die Teil der Vereinbarung ist, dass die Journalisten weder mit den Kämpfern noch mit den Familien sprechen. Und wir mussten das Gespräch abbrechen. Aber dennoch war das sehr interessant, weil man schon sehr deutlich gehört hat, also dass es unter einem gewissen Druck geschieht, dass diese Familien abziehen. Einige der Familien sind übrigens zurückgekommen. Und was wir auch auf diesen Bildern nicht sehen, ist, nachdem diese Kämpfer mit ihren Familien abgezogen waren, sind Inlandsvertriebene, die aus Al-Wail geflüchtet waren, weil die Kämpfer dort waren, die sind zurückgekehrt. Also inzwischen sind aufgrund dieser lokalen Waffenstillstände und dem Abzug der Kämpfer 3 Millionen Menschen wieder in ihre Orte zurückgekehrt, also Inlandsvertriebene in Syrien. Das ist auch, wie hier sind die letzten Bilder jetzt von meinem Vortrag, das ist der Ort Qudseyya, ein Vorort westlich von Damaskus, wo ich die Möglichkeit hatte, mit Kämpfern, der Männern zu sprechen, die bei der Freien Syrischen Armee waren und die mir in einem ausführlichen Gespräch, also wir haben 1,5 Stunden zusammengesessen und es waren ungefähr 10 von ihnen, und von dem Versöhnungskomitee, sie haben das geschildert, also wie es dazu kam, dass sie die Waffen genommen haben, wie dann islamistische Kämpfer dazu kamen, wie es immer schwieriger wurde und wie sie dann schließlich den Weg gefunden haben, durch die Versöhnungskomitees eben die Situation in ihrem Ort Qudseyya wieder zu beruhigen. Das sind einige von diesem Versöhnungskomitee. Sie sehen also, das sind ältere Männer auch. Und hier hinten, dieser Junge da, der hier hinten rechts sitzt, der hat zum Beispiel gesagt, warum schreiben Sie nicht darüber? Warum? Wir verfolgen ja die westliche Presse und wir lesen nirgendwo was über unsere Waffenstillstände und dass wir unsere Waffen abgegeben haben. Warum schreiben Sie nicht darüber, hat er gesagt. Dann hat man mir die Bäckerei gezeigt, das Herz einer jeden Gemeinde. Das Brot ist so wichtig, bei uns ja auch. Es ist, wird subventioniert vom Staat, bis heute. 1 Kilo Brot, das sind diese Fladenbrote, die hier, also der Teig wird gemischt und dann gehen die eben halt über diese Walzen, werden plattgewalzt und kommen hinterher wie so Ballons, ne, hier aus dem Ofen wieder raus und dann werden die gekühlt und dann werden die vorne in so 7er-Packs zusammengefügt und das ist die Mannschaft dieser Bäckerei in Qudseyya. Und das Brot wird für 25, umgerechnet ungefähr 25 Euro Cent, 30 Euro Cent an die Leute verkauft, subventioniert. Ich habe da in Qudseyya ziemlich viele Straßeninterviews gemacht, auch mit Inlandsvertriebenen und habe Fotos gemacht und dann tippte mir auf einmal einer so auf die Schulter und sagte, wir wollen jetzt auch fotografiert werden und das hier sind sie. Ja, also diese Crew hatte ihren Kebabladen wieder neu aufgemacht und das ist, ja, ich meine, wenn wir sie uns angucken, sie sind sehen glücklich aus und wollen eben ihr Leben wieder neu beginnen. Aber im Gespräch mit diesen Männern, die ja auch bei der Freien Syrischen Armee waren, ist schon sehr deutlich geworden, dass sie alle wissen, dass sie ganz viel verloren haben. Also sie haben gesagt, wir konnten früher überall hinfahren. Wir brauchten nie einen Ausweis dabei haben. Jeden Freitag konnten wir mit unserer Familie zum Picknick in die Berge fahren oder irgendwo hin. Also es ist den Menschen schwer, was passiert ist, aber sie wollen weitermachen. Und ich denke, Europa könnte sehr viel mehr tun von Deutschland, diese Menschen auch dabei zu unterstützen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.